Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung von Karfreitag, den 18. April 2025 mit einer skurrilen Nachricht.
Jesus.
Afghanistan.
Kopernikus.
Syrien.
Preppern.
Den USA.
Dem Börsenticker.
Shamjaff zu Neuseeland.
Katrin Rönicke.
Einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Die skurrile Nachricht erinnert auch ein bisschen an Jesus. Nee, eigentlich nicht. Egal. Die skurrile Nachricht habe ich nämlich gefunden im Wall Street Journal diese Woche. Und die Überschrift, wenn man sie dann so einigermaßen ins Deutsche übersetzt, würde lauten: Die Taktiken, die Elon Musk nutzt, um seine Legion von Babys und ihre Mütter zu managen. Ist ein längerer Artikel, kann man sich zu Gemüte führen. Ich verlinke einen Zugang ohne Paywall in den Shownotes. Und ist letztendlich eine Geschichte, die ganz schön zeigt, wie dieser Mann denkt. Also es ist ja bekannt, dass er mit mindestens 4 Müttern mindestens 14 Kinder schon in die Welt gesetzt hat.
Ist das eigentlich gesichert?
Ja, von diesen 4 und 14 ist es gesichert. So. Es gibt aber die Vermutung, also Menschen, die engen Kontakt mit Elon Musk haben, gehen davon aus, dass er noch mehr Kinder mit noch mehr Müttern hat.
Okay. Ich hätte jetzt, es hätte mich nicht gewundert, wenn der Typ überhaupt zeugungsunfähig wäre und das alles nur behauptet, um einen auf dicke Hose zu machen.
Ach so. Nee, ja, nee. Also okay. Da gibt es auch richtige Streits und da kümmert sich dann auch das Family Office von Elon Musk. Wir haben ja von Julia Friedrichs in dem Interview gelernt, dass superreiche Menschen haben Family Offices. Das ist so eine Art eigenes Büro, das nur damit beschäftigt ist, das Leben dieser Menschen zu managen und auch deren, zum Beispiel deren Vermögen zu managen, damit es sich immer weiter vermehrt. Aber auch im Fall von Elon Musk zu schauen, dass Donald Trump genug Geld für den Wahlkampf bekommt und Präsident wird. Und diese Family Offices managen auch die Mütter von Trumps Kindern, Trumps sage ich schon, Musks Kindern. Eine ist aber so ein bisschen störrisch und weigert sich, also normalerweise läuft es so, dass dann ein NDA, also ein Vertrag geschlossen wird, der es den Müttern verbietet, in der Öffentlichkeit über irgendwas zu reden, was mit diesem ganzen Arrangement zu tun hat. Aber Ashley Sinclair, das ist eine dieser Mütter, die weigert sich und geht halt ständig an die Öffentlichkeit und erzählt Geschichten. Und deswegen weiß das Wall Street Journal jetzt auch relativ viel, wie das so alles funktioniert. Angeboten wurden ihr 15 Millionen US-Dollar und jeden Monat 100.000.
Dafür, dass sie schweigt?
Ja.
Wow. Ah ja, da würde ich jetzt aber auch, also Elon, ich will ein Kind von dir.
Genau. Und was sie, oder was auch dieser Wall Street Journal Artikel so ein bisschen zusammengetragen hat, ist die Ideologie, die hinter dem Ganzen steckt. Und zwar ist Elon Musk, das kennen wir aus dieser ganzen, ich will die Erde verlassen und den Mars besiedeln, Geschichte, ne? SpaceX, also dieses Unternehmen, was ja die Menschen zum Mars bringen soll, oder zumindest die Menschen, die dessen würdig sind, wenn dann hier auf der Erde die Apokalypse ausgebrochen ist. Und das klingt so lustig, aber das ist wirklich sein Blick auf die Welt. Er hat ein apokalyptisches Weltbild.
Die nehmen das ernst, ja.
Er geht davon aus, dass die Zivilisation in Gefahr ist.
Klar, er bringt sie ja auch in Gefahr. Das ist halt der Witz bei diesen Akzelerationisten.
Das ist der Witz, wenn man von außen drauf schaut. Seine Innenansicht ist, die Gefahr ist, dass die Zivilisation zusammenstürzt, weil wir zu wenig Kinder zeugen.
Zu wenig weiße Kinder.
Genau. Zu wenig weiße, westliche, reiche Kinder, würde ich vielleicht auch noch ergänzen.
Genau, weiße,
arme
reiche
Kinder wollen wir auch nicht. Ja. Und deswegen.
Wie ist es denn mit den Kindern indischer Oligarchen? Findet Musk die okay oder müssen die auch sterben, weil sie nicht die richtige Hautfarbe haben?
Das müsste man jetzt mit ihm erörtern. Ich kann da leider nicht in seinen Kopf gucken. Könnte mir aber vorstellen, dass die auch nicht gut genug sind.
Kann mir nicht vorstellen, mit dem irgendwas zu erörtern. Ich glaube, ich würde ihm sofort eine drücken, wenn er mir gegenüber sitzen würde.
Na, jedenfalls fühlt er sich deswegen auch verpflichtet, die Erde mit seinen, und ich benutze jetzt seine Worte, hochintelligenten Kindern zu bevölkern.
Mhm.
So, SpaceX, also diese ganzen Unternehmen, die er hat, die sind dieser Idee untergeordnet. Bei SpaceX ist es sehr offensichtlich, ne? Die sollen zum Mars gebracht werden, also eine Elite soll dann zum Mars gebracht werden. Und Tesla soll ja einfach nur diesen Plan finanzieren. Außerdem nennt er seine Kinder, deswegen die Überschrift, seine Legion. Das ist ein Wort, was er benutzt. Und für alle, die in Geschichte nicht so aufgepasst haben, das war, wie man im Römischen Reich Militäreinheiten genannt hat, die bis zu 1000 Soldaten umfassen konnten. Und diese Ashley St. Clair, die jetzt immer überall Geheimnisse ausplaudert und sich nicht an den NDA, ich weiß gar nicht, ob sie einen hat, ehrlich gesagt, die hat nun berichtet, dass sie, während sie schwanger war, eine Unterhaltung mit Elon gemacht hat,
Mit Elon Musk.
Mhm. Ja, ich bin ein bisschen urlaubsreif gerade.
Wenn nicht.
Und er hat vorgeschlagen, dass insgesamt einfach noch viel mehr Frauen notwendig sein, damit er einfach noch viel mehr Kinder machen kann. Deswegen sollte man Frauen einfach engagieren, also sozusagen auch noch Ersatzfrauen, nicht nur sie, sondern ganz viele.
Ja, schon so ein bisschen wie bei der SS früher, ne? Wo dann auch die Frauen SS-Schergen oder SS-Leuten zugeführt wurden. Und so. Man soll ja keine Nazi-Vergleiche machen.
Und sie zitiert ihn wirklich mit den Worten, um auf den Stand einer Legion zu kommen, bevor die Apokalypse da ist. Zitat Ende.
Der reichste oder zweitreichste Mann der Welt könnte wahrscheinlich eigenhändig die Apokalypse verhindern, wenn er das wollte. Das finde ich eigentlich das Faszinierende an diesen Figuren.
Ja, voll.
Auch so Thiel und wie sie alle heißen. Die könnten einfach das, wovor sie am meisten Angst haben, mit all ihrem Vermögen gut angehen und wahrscheinlich sogar verhindern. Ja.
Ja, es würde ja schon mal viel nutzen, wenn nicht solche komischen Space-Ausflüge wie diese Woche von Katy Perry gemacht stattfinden würden, wo einfach mal, weil es Spaß macht, weil es schon immer mein Kindheitstraum war, weiß ich nicht, Leute so viel CO2 in die Atmosphäre pulvern wie, keine Ahnung, 15.000 Mal mein Jahresausstoß ist oder sowas.
Ja, aber das ist halt genau diese, ne, es ist nicht illegal, darum ist es legal und darum mache ich's. Also alles, was nicht illegal, mache ich, egal was es für Schäden anrichtet. Eben. Diese Haltung hast du ja bei sehr, sehr vielen, insbesondere Rechten. Ja,
ja, und das ist, wie sie die Apokalypse selber herbeiführen, ja, dann unterm Strich. Ja, ne? Ja. Aber ja, also eigentlich gar nicht so. Es ist ein bisschen beängstigend. Das hat Natascha Strobel auch noch mal ganz schön auf Blue Sky, verlinke ich einfach, eingeordnet. Das ist halt zutiefst faschistoid. Also ja, es ist dieses
darum
Ganze.
Sag ich,
es
ist wie bei der SS.
Ja. Ja, also sie sagt, er hat hier einfach sein eigenes Lebensborn-Programm.
Ja, Lebensborn, so hieß es, genau. Ja, ja, fuck, ja.
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 Ja, ist, immerhin, also halb Sachsen dürfte jubeln, weil er aktiv gegen den großen Austausch anvögelt.
Mhm.
Aber anscheinend irgendwie, also hat er irgendeine von diesen Frauen befriedigt, ist jetzt ein etwas unpassender Begriff, aber befriedigt zurückgelassen? Also ist der mit irgendeiner dieser Frauen irgendwie, kommen die gut klar oder finden die ihn alle kacke?
Wir werden es nicht erfahren, weil es gibt halt diese NDAs. Also eigentlich muss man dieser Frau danken, die es einfach nicht macht. Also das ist eigentlich, die ist eigentlich die Heldin dieser Woche. Können wir eigentlich jetzt schon ausrufen. Sie ist die Heldin dieser Woche.
Ja, doch, durchaus. Diese Woche beginnt die Osterwoche. Also heute ist Karfreitag. Das hast du ja eingangs schon gesagt. Und wie jedes Jahr denke ich mir, Karfreitag, was war das nochmal? War da Kreuzigung auf? Weiß ich nicht. Also pass auf. Heute ist Karfreitag. Gestern war Abendmahl. Ja? Heute wird Jesus gekreuzigt. Morgen befreit er dann die Seelen der Gerechten. Und zwar alle aus der Vorhölle. Was mich ein bisschen irritiert.
Ich dachte, die ist abgeschafft.
Ja, eben. Ratzinger hatte die abgeschafft. Jetzt bin ich irritiert, dass da noch irgendwie gerechte Seelen drin rumgammeln. Also da scheint Ratzinger aber ein bisschen geschlampt zu haben. Montag. Ja, also Sonntag wird dann das leere Grab entdeckt, ja, wo sie ihn dann reingelegt haben, ohne ihm vorher die Beine zu brechen übrigens, obwohl allen anderen die Beine gebrochen worden sind, ja, sonst hätte er auch nicht mehr laufen können. Ja. Das wird dann wichtig am Montag, weil Montag taucht Jesus plötzlich auf, also auch vorher schon seinen Jüngern erschienen hinter verschlossenen Türen, da weiß man dann nie so genau, was sie da wirklich gemacht haben. Montags taucht er auf und latscht mit zwei Jüngern rüber nach Emmaus, ist nicht weit, 2 Stunden ungefähr, und Achtung, in Emmaus bricht er mit denen das Brot. Hm? Eucharistie. Also, ne, also praktisch ein Abendmahlbild, das nochmal aufgegriffen wird, dann sozusagen. Das beeindruckt diese beiden Jünger so sehr und sie erkennen in dem Moment dann auch erst, auch obwohl sie vorher mit ihm gequatscht haben, erkennen sie Jesus, flitzen schnell zurück nach Jerusalem, um, ich wollte immer schon mal sprechen wie die Bibel, um dort Zeugnis abzulegen. Weil, wenn mehrere Leute was behaupten, dann muss es ja stimmen. Ne? Mhm. Sonst hätten es ja nicht mehrere Leute behauptet. Das ist ein bisschen wie mit UFOs oder der Kriegsschuld der Ukraine. Oder so. Und dieses, der hat es gesehen und hat gesagt, dass er es gesehen hat. Darum ist es passiert, denn sonst hätte er ja nicht sagen können, dass er es gesehen hat, weil sonst hätte er es ja gar nicht gesehen. Das, ungefähr das ist die Begründung für so ziemlich alles in der Bibel.
Mhm.
Jedenfalls alles, was man mit normalem Verstand vielleicht als Hirngespinst bezeichnen würde. Wer das nachlesen will, ich kann auch ein bisschen vorlesen, wer das nachlesen will, der guckt ins Johannesevangelium, also nicht die Offenbarung des Johannes, die ist ein bisschen anders, guckt ins Johannesevangelium ab, wie heißt denn das, Paragraph, Artikel, wer ist denn das?
Was stellst du mir denn solche Fragen?
Johannes, wie heißt denn Johannes 18? Johannes 18, Abschnitt, Absatz. Naja, liest nach ab Johannes 18 und da kommen wir dann irgendwann dahin, da sind wir jetzt schon 19, Johannes 19, da ist so ein schönes Ding. Soldat stieß einen Speer in der Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Also der hat ja Jesus den Speer in die Seite geschaut. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Weil der hat das nämlich gesehen.
Ja, außerdem, muss es ja
außerdem
wahr sein.
Stand schon in 2. Mose 12, 46, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Ja? Also, haben wir die Beine ja nicht. Also
sonst hätte er ja nicht davon laufen können.
Genau. Was ich eigentlich, also das war die kurze Ostergeschichte.
Ja.
Einfach nur mal, was ist eigentlich los? Was ist es? Jedes Jahr denke ich mir, okay, das mit dem Tanzverbot am Karfreitag, das ist ein bisschen albern, aber gemessen daran, dass der Gott der Christen uns zwei freie Tage schenkt, kann man vielleicht auch an einem dieser zwei freien Tagen einfach mal nicht feiern, kann man mal machen. Oder halt doch, weil man sollte sich auch nicht unbedingt von Religion den Alltag bestimmen lassen oder in den Alltag reinreden lassen, es sei denn, man ist selbst sehr religiös.
Also ich gehöre noch tanzen.
Das ist gut. Nee, das ist nicht gut. Das ist Blasphemie, ist das.
Ja.
Verdammte Ketzer immer. Wer drüber lesen will, es lohnt sich alleine für das Dossier. Das Dossier ist immer so ein sehr lange, tief recherchierter oder wie auch immer Artikel in der Zeit. Das Dossier in der Zeit von dieser Woche, alleine dafür, finde ich, lohnt es sich, das Geld für die ganze Ausgabe zu bezahlen. Das Dossier heißt 20 Leute, der Anführer tot, was soll da schon rauskommen? Zusammen hatten sie Irres erlebt, davon wollten sie nun der ganzen Welt erzählen, bis Hunderte mitmachten, Tausende, am Ende Milliarden, die Erfolgsstory des Christentums. Von Moritz Eislinger geschrieben, total schön geschrieben, super spannend geschrieben, auch wie so ein Huiuiui, weißt du, so History-Gossip so ein bisschen, weil man weiß es ja auch nicht so hundertprozentig, also es gibt natürlich so einzelne Stationen, einzelne Dinge, von denen man behaupten kann, man weiß sie. Insbesondere später dann, also nach dem Konzil von Nicäa, wo ich jetzt auch weiß und wahrscheinlich nie mehr vergessen werde, was das Konzil von Nicäa war. Nach dem Konzil von Nicäa, so, Konstantin I. war 300 Abbes, ne? Also 300 Jahre nach der angeblichen Geburt Jesu Christi,
also wirklich.
Sind halt sämtliche Kirchenfürsten, nicht sämtliche, aber sehr viele, sehr mächtige Kirchenfürsten zusammengekommen in Nicäa und haben festgelegt, was ist eigentlich das Christentum? Und vor allen Dingen haben sie festgelegt, beziehungsweise sich erstmal gestritten über die Frage, sind Gott und Jesus wesensgleich?
Mhm.
Weil du hast nämlich ein Problem. Wenn Gott und Jesus zwei unterschiedliche Dinge sind, dann betest du zu zwei Göttern. Das geht im Christentum nicht. Es gibt nämlich nur einen Gott.
Mhm.
Bela Farin Rott. So, und da haben sie dann gesagt, nein, die beiden sind wesensgleich. Also wenn man zu Jesus betet, betet man zu Gott. Wenn man zu Gott betet, betet man zu Jesus. Und der Heilige Geist, der gehört auch noch dazu.
Das ist das eigentlich der Heilige Geist? Ist das der, der dann zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt irgendwie.
Nee, so habe ich das nicht verstanden. Ich versuche mir das immer mit, ich sag mal, einem physikalischen, mit einer physikalischen Metapher zu erklären. Mhm. Du hast ja Teilchen, die zwischen den Kräften vermitteln. So. Und ich erkläre mir das immer so, dass der Vater, Sohn und Heiliger Geist, also das ist alles eins,
ja, genau.
Nur in unterschiedlichen Ausprägungen und in meiner Wahrnehmung oder wie wollen wir uns nennen. Also ich erzähle mir immer, dass der Heilige Geist diejenige Kraft ist, die zwischen Gott und den Menschen vermittelt. Ja, weil irgendwas muss ja in dich fahren, damit du ja. Erleuchtung erlangst. Und das ist eben diese Kraft. Also praktisch das Photon Gottes.
Okay. Mhm.
Da hätte ich jetzt Hall gebraucht, damit das ein bisschen dramatischer klingt. Das Photon Gottes. Ja, eigentlich wollte ich nur erzählt haben, dass ich nichts anderes diese Woche mit so großem Genuss gelesen habe, wie diesen Artikel über das Christentum und wie es sich ausgebreitet hat und was sie so gemacht haben und wer wofür verantwortlich ist und so. Schönes langes Stück. Also es lohnt sich echt, das Ding zu lesen, also zum Kiosk zu laufen, sich eine Zeit zu kaufen.
Hm.
Oder das im Internet zu machen, wo junge Leute das machen.
So wie ich.
Hm. Oder halt die Bibel aus dem Schrank holen und mal Johannes-Evangelium lesen. Und die anderen auch, weil die reden natürlich auch drüber. Aber bei Johannes ist halt...
Ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich glaube, ich habe gar keine Bibel im Schrank.
Du hast keine Bibel?
Ich fürchte...
Gibt's für lau in jedem Hotel.
Ich klaue halt... Nee, ja, egal. Nicht wirklich. Nee.
Du klaust keine Bibel, ne? Weil der Dom bekleut man nicht. Ne?
Ich schaue mal nach Afghanistan.
Ich kann dir eine von meinen Bibeln schenken. Ich habe mehrere.
Geklaut.
Tatsächlich nicht. Also anders. Die Bibeln, die ich habe, sind nicht geklaut. Ich habe auch schon Bibeln geklaut. So ist das nicht.
In Ordnung. Schenk mir meine Bibel. Das ist doch ein schönes Ostergeschenk.
Genau. Ich gucke gerade. Ich finde nur zwei hier im Regal. Irgendwas ist kaputt. Nee, dann kaufe ich halt eine Bibel und schenke sie dir. Natürlich mit Bibelpapier. Ne?
Ich denke, man muss für die Bibel nichts bezahlen.
Ja gut, dann muss ich, warte ich, also stimmt, ich bin Ende Mai, wohne ich wieder in Hotels, da gucke ich mal, was da so rumliegt.
Schauen wir nach Afghanistan. In den Nachrichten war diese Woche ja immer mal wieder die Rede von einem Flug aus Pakistan nach Deutschland. Das ist ein Flug gewesen, der afghanische Menschen aus Afghanistan hierher gebracht hat. Dabei handelt es sich um Menschen, die vom Taliban-Regime bedroht sind und die von der Bundesregierung Schutz versprochen bekommen haben. So. Zu dieser ganzen Thematik war in der Taz ein sehr guter Artikel von Thomas Ruttig. Thomas Ruttig hat eine sehr beeindruckende Biografie, wie ich finde. Also einerseits ist er der Gründer des unabhängigen Thinktanks Afghanistan Analyst Network Kabul Berlin. Aber viel interessanter ist, dass er schon in der DDR an der Humboldt-Universität in Berlin 1985 einen Abschluss als Diplom-Afghanist gemacht hat. Ich wusste nicht, dass es das gibt, aber das gibt es.
Afghanismus als Ideologie.
Als Studienfach.
Ach so.
Afghanologie vielleicht auch eher. Keine Ahnung. Insgesamt hat er mehr als 13 Jahre in Afghanistan gelebt, unter anderem zuerst als Mitarbeiter der DDR-Botschaft, dann der deutschen Botschaft, dann der UNO und zuletzt als stellvertretender EU-Sondergesandter. Also er hat eine besondere Verbindung zu dem Land. Und jetzt hat er in seinem Blog geschrieben, da veröffentlicht er immer die längeren Versionen seiner Taz-Artikel. Deswegen ist es ganz interessant, wie er zu dieser Debatte steht, die ja gerade über diese Flüge aus Afghanistan geführt wird. 144 sollten es sein, eigentlich 162 Personen, die inklusive Familienangehörigen ausgeflogen wurden. Wie viele es jetzt tatsächlich genau waren, das ist schon die Frage, weil um die 20 wohl kurz vorher wieder von der Liste genommen wurden, weil sie irgendwelche Sicherheitsansprüche nicht eingehalten haben. Aber sagen wir mal, es waren so um die 140 Personen, darunter 80 Frauen mit Kindern.
Gefährliche Kinder.
Ganz gefährlich. Also eine Politikerin, Rechtsanwältinnen, Journalistinnen, mehrere Menschenrechtlerinnen. Und so war das auch bei den vorherigen Flügen. Also im März zum Beispiel waren Personen ausgeflogen worden. Auch da sind 25 wegen Sicherheitsbedenken dann doch wieder von Bord gegangen. Also die saßen schon drin und mussten dann wieder raus. Und Thomas Ruttig geht davon aus, dass das alles reine Symbolpolitik ist, um zu demonstrieren, man ist ganz besonders vorsichtig. So. Er kritisiert, dass das Leben dieser Menschen, die man da dann in letzter Sekunde einfach zurücklässt, keine Rolle spielt. Aber ich würde sagen, nicht nur diese Menschen spielen keine Rolle, sondern insgesamt sollen über 2000 laut Koalitionsvertrag der noch amtierenden Regierung ausgeflogen werden. Das wird diese Regierung wahrscheinlich nicht mehr schaffen, denn bald übernimmt ja Friedrich Merz das Ruder.
Schauen wir mal.
Da hast du auch wieder recht, ja. Naja. Also
tatsächlich, davon mal abgesehen, das, ne, schauen wir mal. Seit Tagen denke ich mir, ja, aber Leute, das, jetzt ist auch der Scherz mal vorbei, ne? Das, wir machen nicht wirklich Friedrich Merz zum Kanzler, ne?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das ist so ein ganz komisches Gefühl, das ich mit mir rumtrage. Mhm. Naja.
Nee, das fühle ich aber auch, ja. Ja. Naja, jedenfalls die Union, Friedrich Merz, CSU und so weiter, kündigen, wo sie nur können, an. Also mit diesen Afghanistan-Flügen, also sobald die neue Regierung an der Macht ist, ist damit Schluss. Und darauf sind sie sehr stolz, ja. Wie sie ja generell sehr stolz darauf sind, eine ganz harte Migrationspolitik zu betreiben. Ich weiß nicht, wie stolz man auf diese Afghanistan-Geschichte wirklich sein kann. Ich würde das mal in Frage stellen. Thomas Ruttig stellt das auch sehr in Frage und beschreibt sehr schön, wie einfach die Union sich hier einem Sturm der Entrüstung beugt, der ganz klar von rechts angefacht wird.
Ja, was heißt beugt, ne?
Du meinst, die sind halt auch ganz klar rechts.
Die sind so, ja, die sind so. Die waren ja schon immer so. Ja, nur weil in den Merkel-Jahren das, also die hat das halt gut und dann Deckel draufhalten können.
Ja.
Aber das ist ja schon immer eine tendenziell rassistische Partei gewesen. Also das, ja.
Aber nicht nur die. Ich meine, dass diese Afghanistan-Flüge in Frage gestellt werden, das erleben wir ja seit letztem Sommer. Und da ist zum Beispiel auch Nancy Faeser ganz vorne mit dabei, weil sie damit darauf reagiert hat, dass in Mannheim ein Messerangriff, es gab ja diese sehr hochgejazzten Messerattacken im letzten Jahr, und einer davon war in Mannheim und dieser Typ war halt Afghane. Und seitdem stehen diese Flüge, die ja überhaupt nichts mit diesem Messerangriff zu tun haben, ja.
Das ist Innenpolitik, also Innenpolitik, genau. Also ne, da komme ich ja dann immer mit einem meiner Lieblingsbeispiele, dem Waffenrecht. Ne, also sobald irgendjemand irgendein Schulmassaker mit irgendeiner bestimmten Waffe ausübt, kannst du davon ausgehen, dass ein Vierteljahr später das Waffenrecht dahingehend geändert wird, dass genau diese Waffe, mit der längst was passiert ist, nicht mehr einfach so auf irgendeine Art und Weise benutzt werden darf. Mhm. Das passiert immer und immer wieder und das ist genau das gleiche Motiv. Ja, komm, dann hauen wir jetzt mal auf die alle anderen Afghanen drauf, dann sieht es nämlich so aus, als hätten wir was getan und wenn dann das nächste Mal was passiert, können wir immer sagen, ja, wir haben doch alles getan, was möglich war.
Ja,
wir haben doch Vorderschaft Repetierflinten mit Pistolenläufen verboten. Dass jetzt jemand mit einer Pumpgun, mit einem normalen Dings, Schulterstück benutzt, da konnten wir nichts dran ändern.
Ja, Aschaffenburg war ja dann auch ein Afghane und das Ganze endete dann ja in einem 12-jährigen Mädchen, das auf die Bühne ging, geweint hat und ja, letztendlich gesagt hat, sie hofft, dass sie jetzt nicht gehasst wird, nur weil sie Afghanin ist. So. Also das ist
die Antwort darauf lautet, doch wirst du. Du wirst gehasst, nur weil du Afghanin bist. Die Politik und weite Teile der deutschen Medienlandschaft befördern das. Bedank dich bei denen.
Und diese weiten Teile der Medienlandschaft, die hat auch Thomas Ruttig nochmal ganz schön nochmal zusammengefasst, wie Bild, Welt und Focus Online da Kampagne gemacht haben, mit so Titeln wie der nächste Afghanenflieger im Anflug. Die Welt hat von einer Baerbock-Provokation gesprochen. Ich auch so denke, ey, was?
Also, das werden die nie mehr los. Die werden in 100 Jahren, werden sie noch Robert Habeck und Annalena Baerbock für alles verantwortlich machen, was bei WeltmitarbeiterInnen die Fürze quer sitzen lässt.
Ja. Also, und der Focus Online-Korrespondent, der meinte, das sei ein Akt grüner Migrationspolitik, stur und mit dem Kopf durch die Wand. So, noch ein letztes Zitat aus dieser rechten Ecke. Man zeige der deutschen Bevölkerung damit einen Stinkefinger.
Und darunter, man muss, ich finde, man muss das auch immer wieder wiederholen und immer wieder klar machen. Die Prämisse für all solches Geschwafel ist, alle Afghanen sind gefährlich, weil sie Afghanen sind.
Ja.
Das ist deren Prämisse. Und
genau.
Anders kannst du solche Sachen überhaupt nicht schreiben und anders kannst du solche Sachen überhaupt nicht denken.
Voll. So. Und weil ich wirklich auch fassungslos vor dieser Debatte diese Woche wieder stand, ja, also ich denke auch, gut, Union, ist ja schön, dass ihr das dann nicht weitermacht. Also eigentlich ist es überhaupt nicht schön. Aber wie stolz sie darauf auch sind, fand ich sehr, sehr gut und habe mitgebracht, was Isabel Shayani dazu diese Woche im Fernsehen gesagt hat.
Die große Migrationswende, die fängt mit noch größeren Worten an. Und heute bot sich da eine hübsche Bühne für. Vorhang auf, in Leipzig landet ja eine Maschine aus Pakistan mit 144 Menschen aus Afghanistan, denen wir Schutz versprochen haben. Auf die Bühne tritt CDU-Generalsekretär Linnemann und sagt, sobald die neue Regierung gebildet ist, werde es solche Flieger nicht mehr geben. Gut, das steht auch im Koalitionsvertrag, aber die sind doch noch nicht im Amt, oder? Aus der CSU heißt es heute, sie halte das Aufnahmeverfahren für, Zitat, unseriös. Zuvor hatte Friedrich Merz gesagt, diese Menschen kämen praktisch ohne Kontrolle hierher. Das ist richtig große Rhetorik. Denn Fakt ist, diese Menschen, die da um Schutz bitten, die werden durchleuchtet. Vom Bundeskriminalamt, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, vom Verfassungsschutz und von der Bundespolizei. Alles unseriös? Alles ohne Kontrolle? Das Problem mit den großen Worten ist, sie erhöhen flott die Temperatur in der Gesellschaft, aber sie korrelieren nicht, sie entsprechen nicht den Fakten. Und Fakt ist, die Regierung Scholz führt die Amtsgeschäfte. Visa erteilt das Auswärtige Amt und nicht irgendwelche NGOs. Und rund 2600 Menschen haben verbindliche Aufnahmezusagen erhalten.
Punkt.
Ja, wie viele Menschen? Was? 600? Was?
2600.
2600, ja, daran wird Deutschland zugrunde gehen.
Ich glaube, ich finde es wirklich sehr beschämend. Wir haben diesen Menschen das verbindlich zugesagt.
Naja, vor allen Dingen, also das geht ja dann auch noch darüber hinaus, ne? Dann wollen sie auch nach Afghanistan abschieben, weil da ist es ja prinzipiell ganz sicher. Hm. In einem Land, das bis vor, weiß ich nicht, 2, 3, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre waren es. Diese Partei war 20 Jahre lang der festen Überzeugung, dass man gegen die Leute, die jetzt Afghanistan regieren, in den Krieg ziehen muss.
Ja? Ja.
Und jetzt ist das aber alles, das ist jetzt alles vergessen, dass, ja, weil nämlich ein Afghane, weil wir wissen ja, wir alle wissen ja, dass alle Afghanen immer potenzielle Mörder sind. Und zwar immer nur mit Messern.
Ja.
Es ist halt auch so, das ist intellektuell alles so unredlich, diese gefühlte Politik, diese Symbolpolitik, die da immer gemacht wird.
Ich finde Politik gar nicht schlecht, ne? Ich habe auch Gefühle, wenn ich über Politik rede,
ja,
aber
natürlich.
Das sind halt andere Gefühle. Ich denke halt so Menschlichkeit oder generell, also
ja,
man hat ein Wort gegeben und daran hält man sich nicht und es ist wirklich, ja, also egal.
Und ich habe die ganze Zeit den Eindruck, dass ich dieses Gefühl von, soll denn dieser Symbolscheiß, dass ich das in den letzten 3 Jahren Ampel nicht hatte. So sehr ich mich über den Verein auch aufgeregt habe.
Naja,
aber ich hatte immer das Gefühl, Nancy Faeser,
gerade
Innenministerinnen und Innenminister kannst du immer komplett vergessen. Die kannst du komplett vergessen. Entweder es wird ein ganz bestimmter reaktionär, autoritärer Menschenschlag kommt auf diesen Ministerposten. Oder aber man wird da so. Eins von beiden muss das sein. Also du Innenminister kannst du grundsätzlich vergessen. Ich nehme die noch nicht mal ernst. Ernsthaft. Ich nehme die nicht mal ernst. Auch wenn sie die Dienstherren der Polizei und der Staatsanwaltschaften und sonst irgendwas sind. Aber hör dir doch nur mal an, was die Faeser quatscht. Das ist doch zu 80% einfach, ja, gefühlte Politik. Apropos fühlen. Ich rede jetzt über Trump, aber nur kurz. Die USA sind kein Rechtsstaat mehr.
Ja.
Ich habe einen Artikel in die Shownotes, packe ich den. Der ist von Mother Jones, einem Magazin aus den USA. Die schreiben, Trump to the USA, there is no rule of law.
Ja.
Ja, deutsche Synchronbuchautoren und Synchronsprecher übersetzen das mit: Da ist keine Regel des Gesetzes. Das heißt aber tatsächlich, es gibt keinen Rechtsstaat mehr.
Ja.
Es geht um die Geschichte von Kilmer Abrego Garcia. Das ist ein Typ, den haben sie aus den USA deportiert in El Salvador. Eingeknastet in ein sehr fragwürdiges Gefängnis. Ich habe darüber schon auch von seriösen Publikationen das Wort Concentration Camp, also Konzentrationslager, gelesen. Ich habe sogar, ich weiß nicht mehr, wo es war, fand ich schwierig, das Wort Vernichtungslager gelesen, weil so scheint zumindest aus der Perspektive der US-Regierung dieses Gefängnis gemeint zu sein.
Und auch aus der Perspektive der Regierung in El Salvador, die sagen ja auch ganz, ganz explizit, wer da einmal drin ist, der kommt da auch nie wieder raus.
Ja. Ja. So, der Typ ist verschleppt worden. Höchstrichterlich ist mittlerweile angeordnet worden, dass das US-Regime den zurückzuholen hat. Da machen sie jetzt semantische Tricks, weil das Gericht hat gesagt, sie müssen seine Rückkehr facilitate his return, also ermöglichen. Und sie sagen, ja, aber ermöglichen können wir nicht. Wenn die den da nicht rauslassen, was soll man da machen?
Hm.
Also die wollen halt nicht gesagt bekommen haben, dass sie gefälligst den Typen zurückholen sollen. Mother Jones hat auch ein paar Theorien, warum das so ist. Die sagen, dass die US-Regierung Angst vor der Medienpersona hat, die Abrego Garcia werden würde, wenn er denn dann zurückkommt, weil der Typ steht pars pro toto, das ist ja auch was, wie die Rechten gerne auf die Welt blicken, der Typ steht pars pro toto ja für genau das, was da gerade schiefläuft und was einer der Bausteine des Faschismus in den USA ist. So, mit anderen Worten nochmal, die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hält sich nicht mehr an ihre eigenen Gesetze beziehungsweise hält sich nicht mehr an Gerichtsurteile, die ihr nicht passen.
Man muss dazu sagen, dass der Supreme Court einstimmig beschlossen hat.
Das ist auch nochmal, ja, das stimmt. Also das muss man auch erstmal hinkriegen. Das stimmt, ja. Und da kriege ich jetzt wieder so ein philosophisches, es ist, glaube ich, Philosophie, ein philosophisches Problem. Und zwar genau dasselbe, das ich bei Lügnern habe. Ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Wo hinterher die Frage steht, wie kann ich wissen, dass du jetzt gerade die Wahrheit sagst, wenn ich weiß, dass du gestern gelogen hast? Und genauso steht bei dieser Politik der US-Regierung die Frage, wie kann ich wissen, dass die USA sich heute an ein Gesetz halten oder an ein Urteil halten, wenn ich weiß, dass ihr euch gestern nicht dran gehalten habt? Und das kann ich nicht. Ich kann nicht mehr davon ausgehen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, also das ist die Regierung, dass die sich an ihre eigenen Gesetze halten. Und das ist einer der wesentlichen Punkte eines Rechtsstaats, nämlich, dass die Gesetze auch für die Regierung gelten. Jetzt mag man da anfangen zu differenzieren. Und so gab es ja dann auch, haben wir ja jahrelang gehabt, die Diskussion darum, ob die DDR ein Unrechtsstaat war. Natürlich war die DDR ein Unrechtsstaat.
Ja.
Nur weil zivilrechtlich ein Gericht dir Schadenersatz zuspricht, weil irgendjemand dein Auto ramponiert hat, heißt das noch lange nicht, dass du ein Rechtsstaat bist. Weil dazu müsste dann auch nochmal der Präsident dein Auto ramponieren. Dann müssen wir mal gucken, was da passiert und so weiter. So, und diese Frage, wie kann ich wissen, dass die USA morgen noch nach den Regeln spielen, die sie selbst aufgestellt haben, wenn sie heute schon nicht danach spielen? Das hat Auswirkungen, und zwar hat das Auswirkungen auf all die Daten, die wir auf fremden Computern gespeichert haben.
Mhm.
Wir nennen das Cloud. Ja, Cloud heißt nichts anderes als, meine Daten liegen auf fremder Leute Computern.
Ja.
Und ich spitze jetzt mal zu, einfach nur, damit es ein bisschen verständlicher wird. Sobald nur ein einziges Bit unserer Daten auf einem US-Rechner liegt, gilt für unsere Daten US-Recht.
Ja.
So, und US-Recht ist, das haben wir gerade gelernt, das Recht des Stärkeren. Ne?
Aber ich habe dir ja auch von diesem Cloud-So-und-So-Act erzählt. Also es ist sogar US-Recht, dass die Firmen, die diese Clouds betreiben, jederzeit den Behörden Zugang zu den Daten auf diesen Clouds geben müssen.
Ne?
So. Das kommt ja noch dazu.
Genau. Und die Firmen, die spielen sowieso mit der Regierung. Ne? Also, und dann habe ich mir gedacht, das war tatsächlich was, wo ich diese Woche viel gelesen habe und auch gebastelt habe. Was macht man denn da? Und jetzt da habe ich mich dann ein wenig zum digitalen Prepper entwickelt.
Ja, sehr schön.
Das Einzige, was du machen kannst, ist, also entweder du kannst es ignorieren, kannst sagen, ist mir scheißegal. Ne? Würde ich nicht machen.
Ich habe ja nichts zu verbergen.
Genau, du hast ja nichts zu verbergen. Hm. Ja, ja.
Also ich habe was zu verbergen, deswegen
Ich habe auch was zu verbergen. Alle haben was zu verbergen, sonst hätten sie keine Vorhänge. Vor allen Dingen die im Erdgeschoss. Ne? Das ist ja auch erstaunlich. Ja, das Problem ist ja, wenn irgendeine Tech-Bubble, wenn irgendeine Tech-Bude morgen alle unsere Daten haben will, um eine KI daraus berechnen zu lassen, wie wir uns übermorgen verhalten werden, dann ist das halt ein Problem und zwar für jeden und jede. Weil die KI hat nicht die leiseste Ahnung, wie ich mich übermorgen verhalten werde. Sie werden aus ihren Voodoo-Daten aber trotzdem versuchen abzuleiten, wie sie mit mir morgen schon umgehen, damit ich mich übermorgen nicht so verhalte, wie sie glauben, dass ich mich verhalte, was ihnen dann möglicherweise nicht passt. So, also die einzige Chance, die ich habe, das zu verhindern oder zumindest abzumildern, ist, so viele Daten wie möglich aus den USA wegzuholen. Das heißt, europäische Cloud-Anbieter, europäische Mail-Anbieter, europäische Kalender-Anbieter. Ich habe zum Beispiel jetzt zuletzt, das hat mich ein bisschen Gehirnschmalz und auch Nerven gekostet, meine Dropbox leergeräumt und Nextcloud mir aufgesetzt, was eine Open-Source-Anwendung ist, die du dir bei Anbietern klicken kannst, die du auf deinem eigenen Server installieren kannst, wenn du das willst. Also es skaliert sehr schön. Man kann sich auch mal überlegen, was passiert eigentlich mit den Daten vom iPhone, wenn die USA mal wieder durchdrehen? Was passiert eigentlich mit den Hunderten von Adressen und Telefonnummern, die ich denen sowieso schon ausgeliefert habe? Aber was passiert damit eigentlich, wenn die das Ding einfach abschalten wollen? Ne? Wenigstens lokale Kopien machen von den Sachen, die einem wichtig sind, ist auch so eine Sache. Man kann halt viel in der Cloud lassen. Ist ja auch ganz praktisch, wenn die eigene Festplatte ein bisschen kleiner ist. Aber ist vielleicht so das große Problem dabei. Es gibt Alternativen für so ziemlich alle Anwendungen, die wir so im Alltag haben. Den Alternativen bleiben die Daten in der EU oder sogar in Deutschland, werden teilweise sogar noch zusätzlich verschlüsselt. Und da habe ich 5 Links mitgebracht, sowohl für den Hausgebrauch als auch für Unternehmen. Und das sind jede Menge Alternativen zu Dropbox und sowas. Die Links habe ich alle auf Mastodon gefunden, was auch eine Alternative ist. Nicht nur, weil es eventuell hier gehostet wird, sondern auch, weil es dezentralisiert ist. Und gegen so eine dezentrale Verteilung kannst du immer relativ schwierig nur anstinken, wenn du eine Behörde bist. Und noch einen habe ich. Ich habe mein altes Android-Telefon, das ist ein Google Pixel 7a, darauf habe ich erfolgreich Lineage OS installiert. Das ist Google-frei und datenschutzfreundlich, funktioniert total gut. Das Einzige, was da nicht funktioniert, sind Apps, die sich auf diese ganzen Google-Services aufpropfen. Und Banking ist schwierig. Aber sowas wie hier ein Miles-Auto klicken, kannst du nur, wenn du Google durchlässt, also wenn du alle Daten durchlässt. Wenn ich das aber nicht komplett falsch verstanden habe, und hier bitte ich um Aufklärung, werte Hörerschaft, in diesem OS, also in diesem Lineage OS, gibt es einen geschützten Bereich, in dem kannst du den Google Play Store laufen lassen, sodass du diese ganzen Android-Apps, die über den Play Store kommen und die auf Google-Dienste zugreifen, sodass du die installieren und laufen lassen kannst. Also die funktionieren trotzdem. Es fließen aber nicht mal ansatzweise so viele Daten ab, wie wenn die App einfach in der freien Wildbahn deines Smartphones alles abschnorchelt, wo sie so Bock drauf hat. Für all das muss man aus seinem gewohnten Ökosystem raus. Und das ist
anstrengend.
Ungleich anstrengender, als ich je gedacht hätte vorher. Ja. Weil man muss sich echt viele Gedanken machen. Was sind das, ne? Die Daten, die ich früher da liegen hatte, wo tue ich die jetzt hin? Dann muss man Software verstehen. Das ist alles auch nicht so geil bedienbar oft, weil es ist halt auch viel Open Source dabei. Aber auch da haben die User Interfaces echt Fortschritte gemacht im Vergleich zu SUSE Linux 2001 oder irgendwie sowas. Aber was ich halt finde ist, darum labere ich auch so lange darüber. Ich finde, jetzt, spätestens jetzt, ist der Zeitpunkt, sich wenigstens damit zu beschäftigen, was man machen kann und damit mal ein bisschen rumzuspielen, damit man eben nicht
wieder Ochs vom Berg steht,
falls dieser Wahnsinn in den USA die nächsten 3,5 Jahre lang so weitergeht wie die letzten 3,5 Monate.
Jo.
Und alleine diese, ne? Wir haben 3,5 Monate gesehen und es sind noch 3,5 Jahre und ich denke die ganze Zeit, we've ain't seen nothing yet.
Das fürchte ich.
Die fangen gerade erst an.
Ja, ja. Ich will nur einen Satz dazu sagen, weil das ist gerade auch so meine gelebte Realität. Wir stellen bei Horus 1 nämlich gerade ganz viel um, weil unser Hosting-Anbieter, ein Hosting-Anbieter, bei dem ich arbeite ja schon seit 2008 mit Susanne Klingler zusammen. Und seitdem sind wir bei diesem Hosting-Anbieter gewesen, einem Münchner Unternehmen. Das wurde natürlich gekauft von einem US-Unternehmen. Und ich glaube heute, ja, am 18. April, werden alle E-Mails, bisher gab es immer so kostenlose E-Mails, @wochendämmerung.de, ja, also diese ganzen E-Mail-Adressen gab es kostenlos. Die werden jetzt alle umgestellt, zwangsweise auf Microsoft Outlook oder sowas.
Oh, wow.
Und dann kostet das auch Geld und du hast keine Wahl. Deswegen ziehen wir jetzt zum Beispiel wochendämmerung.de wird bald umziehen, Lila Podcast, alle unsere Domains, alles, was wir hosten irgendwo, zieht gerade alles um. Wir haben unsere ganze Office-Struktur geht zu Only Office, also wir sind da gerade mittendrin. Und es ist wirklich scheiße anstrengend und nervig. Ich hasse es.
Und vieles wird auch gar nicht funktionieren. Also wenn du zum Beispiel so wie ich im Apple-Ökosystem unterwegs bist, das ist nicht alles einfach ersetzbar.
Das mag sein.
Man kann auch seine HomePods aus der Wohnung schmeißen und was benutzen, was Tobi Bayer mir neulich erzählt hat. Und das Ding heißt Home Assistant und das ist auch Open Source basiert. Es ist nicht notwendigerweise jetzt irgendwie die bessere Technik und so, aber es besteht wenigstens eine realistische Chance, dass irgendein Nerd sich mal den Code anguckt und sagt, hier gibt's ein Problem. Und das ist sowas, da musst du dich halt bei diesen großen Konzernen drauf verlassen. Und das sind US-Konzerne, auf die verlasse ich mich nicht mehr. Was für Gewissheiten gerade verloren gehen in den letzten 3-4 Jahren, oder?
Tja.
Wahnsinn.
Und die Datenschützer hatten recht, die freuen sich.
Die Datenschützer hatten recht. Die USA entwickeln sich mit 7-Meilen-Stiefeln jetzt gerade zu genau dem Regime, vor dem diese ganzen wirren Anti-Imps die letzten 30 Jahre nicht gewarnt haben, sondern von dem die behauptet haben, dass die USA das längst sind.
Darf ich noch einen draufsetzen? Ich habe nämlich auch nur eine Geschichte dieser Woche mitgebracht, die mit den USA zu tun hat. Weil sie so krass ist, konnte ich sie nicht unerwähnt lassen. Wo fange ich an? Faschismus, da hast du gerade schon schön gesagt. Das geht ja auch darum, dann staatliche Strukturen zu zerstören, vor allem auch Sicherheitsstrukturen der USA zu zerstören, habe ich ganz am Anfang mal gesagt. Also wo ja in diesen ganzen Sicherheitsbehörden einfach Leute entlassen werden, die einfach aus irgendwelchen Gründen, meistens weil sie eventuell Trump oder seine Komplizen vielleicht gefährlich werden könnten, aber oder schon mal was gegen den gesagt haben oder so. Also letztendlich gefährdet die USA unser aller Sicherheit, aber auch ihre eigene. Und die Geschichte, die ich mitgebracht habe, geht um einen Whistleblower, der für das National Labor Relations Board gearbeitet hat. Der ist ein ITler und hat da komische Dinge beobachtet. Also er sagt so, hier ist was passiert. Und ich finde diese Geschichte so bemerkenswert, weil sie zeigt, wie der moderne Faschismus sich der Technik, der modernen Technik des 21. Jahrhunderts bedient. Und aber auch, weil die Frage, wem nützt es, hier nochmal gestellt werden kann, so dieses Cui Bono, so hieß ja auch meine sehr bekannte Podcast-Serie. Und in der ersten Staffel dieser Serie, das fand ich sehr bemerkenswert, lautete die Antwort am Ende ja, Putins faschistisches Russland profitiert von Ken Jebsens Durchdrehen, ja, auf eine Art.
Klar.
Und so ähnlich wird diese Geschichte ja auch enden. Also, NPR schreibt, die Bundesbehörde untersucht, also die Bundesbehörde, von der ich gerade gesprochen habe, National Labor Relations Board, untersucht und entscheidet über Beschwerden über unfaire Arbeitspraktiken. Das heißt, sie speichert Unmengen potenziell sensibler Daten von vertraulichen Informationen über Mitarbeiter, die zum Beispiel Gewerkschaften gründen wollen, bis hin zu firmeneigenen Geschäftsinformationen. Und Rachel Maddow von MSNBC hat das diese Woche in ihrer Show aufgegriffen und sie erzählt das so.
Last month, Mr. Barulis says that DOGE staffers arrived at the headquarters of the National Labor Relations Board. He can't be positive they were from DOGE, but whoever they were, he says they accessed National Labor Relations Board data systems for about a week. And then they deleted the accounts they had created in order to work in those systems.
Also, DOGE, wahrscheinlich, sagt dieser Whistleblower, das ist diese wie es bei uns immer so schön genannt wird, Behörde, die für Entbürokratisierung sorgen soll. Ich hoffe, dass niemand das mehr wiederholt. Das ist diese Behörde, die einfach in solche nationalen, staatlichen Strukturen reinmarschiert und irgendwas tut, von dem keiner weiß, was sie da eigentlich tun.
Ist das nicht einigermaßen klar? Also die greifen alle Daten ab, lassen dann da irgendwelche Voodoo-KI drüber laufen und entscheiden dann auf dieser Basis, wer überflüssig ist, und der wird dann gefeuert. So habe ich das verstanden, was da passiert.
Ja, teilweise, aber pass mal auf, wie es weitergeht. Also die sind da rein, waren da eine Woche drin, haben Accounts angelegt, die sie hinterher wieder gelöscht haben, und vor allem, sie haben danach alle Spuren gelöscht, die nachweisen könnten, dass sie da drin waren.
Wow.
Während sie da drin waren, hat dieser ITler, der jetzt ein Whistleblower ist, gesehen, gab es einen ziemlich großen Abfluss an Daten. Also es gibt da so eine Grafik, da ist so eine kleine Welle, die ist so ein bisschen am Boden, wo man so sieht, wie der tägliche Abfluss an Daten aus dieser Behörde ist. Und mitten in dieser Welle ist ein riesiger Spike, als die da drin waren. Wohin die Daten gingen, wurde auch verschleiert. Aber das ist immer noch nicht alles.
Mr. Berulis then found that while these people were inside the system, this is worrying, they had disabled the core security systems that keep the agency's systems and data secure and private.
Also, während sie da drin waren, haben sie einfach mal alle Sicherheitsmechanismen abgestellt, die dafür sorgen, dass diese sehr sensiblen Daten, mit denen da umgegangen wird, auch sicher sind und privat bleiben. Und dann kann man sagen, ja, okay, also wenn ein Einbrecher in ein Haus kommt, dann muss er ja auch die Alarmanlage ausstellen, ne? Damit er nicht bemerkt wird. Aber die sind da raus und die Alarmanlage wurde nicht wieder angeschaltet. Also sie haben diese ganzen Sicherheitsmechanismen ausgelassen. Also die sind seitdem nicht mehr an und ausgeblieben. Und jetzt kommt's.
Quote, I noticed increased logins blocked by our access policy due to those logins being out of the country. For example, in the days after Doge accessed NLRB's systems, we noticed a user with an IP address in Russia started trying to log in. Those attempts were blocked, but they were especially alarming. Whoever was attempting to log in was using one of the newly created accounts that were used in the other Doge-related activities.
So, also ein Nutzer aus Russland oder eine IP-Adresse aus Russland hat versucht, sich mit diesen neu erstellten Accounts von diesen Doge-Leuten anzumelden, ist gescheitert, weil es eine grundsätzliche Policy gibt, dass man sich aus dem Ausland nicht da anmelden kann. Und er hat es über 20 Mal probiert. Und ich lasse das jetzt mal hier stehen, weil bisher ist
das war bestimmt jemand, der das durfte und der nur ein VPN benutzt hat in ein Land, in dem die Redefreiheit noch was zählt.
Ja, also was im Raum steht, ist noch mal viel, viel größer. Und dieses cui bono kannst du, glaube ich, hier echt ganz gut fragen. Und das ist auch was, was ja immer so ein bisschen ein Fragezeichen hinter allem ist. So, diese Leute, ist es wirklich nur erratisch? Ist es wirklich einfach nur kopflos? Ist es irgendwie zufällig? Oder ist es kein Zufall, dass kurz nachdem die Doge-Leute in dieser Datenbank waren, ein Anmeldeversuch aus Russland registriert wird?
Ja, also das passt halt so in dieses Gesamtbild der USA gerade, ne? Wenn es watschelt wie eine Ente, quakt wie eine Ente und aussieht wie eine Ente, wird es wahrscheinlich auch eine Ente sein. Und das, also ich sehe gerade nicht, warum das nicht mittelbar mit Russland zusammen geschieht, sagen wir mal so.
Ja.
Also nicht einfach nur, weil sie Putin alle so geil finden und ihm Gefallen tun wollen, sondern das sieht so aus, als würde Russland aktiv mitspielen auf eine Art. Also.
Ja, oder halt, was auch sein kann, ne, dass die Leute alle wirklich sehr dumm sind. Sehr dumm.
Auch da glaube ich, das kann nicht sein, das ist so, die sind dumm.
Und aus Versehen immer wieder einfach Hintertüren offen lassen, die Russland sehr geschickt zu nutzen weiß. So.
Ja, aber woher weiß Russland dann, welchen Account benutzen soll, um sich anzumelden. Also das sind so, ne, so solche Sachen. Klar, das kann natürlich auch sein, dass sie ihren Kram so mies abgesichert haben,
ja,
dass die Russen das sofort aufgehackt haben und gesehen haben, diese 20 Accounts könnten es sein. Aber also die elegantere Antwort auf diese Frage ist ja, weil die den Russen diese Daten gegeben haben.
Und Auch ganz am Anfang dieser ganzen Geschehnisse vor Wochen schon hatte ich ja erzählt, dass das Personal von diesem Doge, ja, das sind ja, weiß ich nicht, 17, 18, 19, 20-jährige Leute, also wirklich Greenhorns, die auch teilweise sehr zweifelhafte Dinge von sich in den sozialen Medien gegeben haben und so weiter. Also wie beeinflussbar sind solche Leute? Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein leichtes ist, als jetzt so russischer Geheimdienst oder so zu sagen, Kumpel, na?
Ja, klar.
Hast du Lust, ein bisschen was dazu zu verdienen? Oder keine Ahnung, ja? Ja, naja. So
ja,
viel.
Aber das sind ja, glaube ich, auch die meisten von denen sind ja irgendwelche Insels, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das auch.
Die kriegst du ja noch leichter umgedreht.
Es ist ein sehr buntes Pack aus Insels, Rassisten und so weiter, ja.
Also, ja. Rechten Stuss einzureden ist immer noch ein Tick einfacher als linken Stuss einzureden. Ja. Und das ist schon echt einfach. Kommen wir zur Erderwärmung. Der Europäische Klimawandeldienst Copernicus hat zusammen mit der Weltmeteorologiebehörde einen Klimabericht veröffentlicht, über 100 Seiten lang. European State of the Climate 2024 heißt das Ding. Haben knapp 100 einzelne wissenschaftliche Beiträge gesichtet. Und sie haben, das ist das erste Mal beim European State of the Climate Report, eine Bildergalerie dazu gepackt mit 130 Infografiken. Man kann sich da sehr gut drin verlieren.
Okay.
Also man kann sich sehr gut darin verlieren. Also irgendwann denkst du, oh shit, das ist ja schon eine Stunde. Die Ergebnisse. 2024 war das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Wir reden über Europa jetzt gerade nur. Ne? 1,5 Grad sind gerissen worden. Die Temperatur in Europa lag 2,92 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Die Meeresoberflächentemperatur lag mit 0,7 Grad Celsius über dem Durchschnitt, das Mittelmeer mit 1,2 Grad Celsius über dem Durchschnitt und war damit auch die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnung. Es gibt einen West-Ost-Kontrast bei den Niederschlägen. Westeuropa hatte eins der 10 niederschlagsreichsten Jahre seit 1950. Osteuropa ist mehr oder weniger ausgetrocknet. Die schwersten Überschwemmungen seit 2013 hatten wir auch. Ein Drittel des Flussnetzes in Europa war von Überschwemmungen betroffen, die, sie schreiben, mindestens die Hochwasserschwelle überschritten haben.
Muss ich mal vorstellen, ein Drittel.
Eine knappe halbe Million Menschen waren davon betroffen, von diesen Hochwassern an den Flüssen. Und über 300 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Die Zahl der Tage mit starkem, sehr starkem und extremem Hitzestress waren die zweithöchsten seit Beginn der Aufzeichnung. In 60%, also mehr als der Hälfte Europas, gab es mehr Tage mit mindestens starkem Hitzestress als im langjährigen Durchschnitt. Der Anteil der europäischen Landfläche mit weniger als 3 Monaten mit Frost war der höchste aller Zeiten. Also, ne? Kein Jahr gab es mit weniger Tagen mit mindestens starker Kälte. Alle europäischen Regionen verzeichnen Eisverlust. Die Gletscher in Skandinavien und Spitzbergen haben den größten Massenverlust seit Beginn der Aufzeichnung. Dann haben sie sich auch noch Waldbrände angeguckt. Über 40.000 Menschen in Europa waren von Waldbränden betroffen. Und es gibt auch eine schöne Meldung in diesem Bericht, und mit der schließe ich. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der europäischen Stromerzeugung ist 2024 auf 45% gestiegen. In 20 der 27 EU-Staaten kommt mehr Strom aus Erneuerbaren als aus fossilen Quellen. Und 51% der europäischen Städte haben Strategien zur Klimaanpassung verabschiedet. So viele gab es auch noch nie.
Berlin ist keine davon.
Natürlich ist Berlin keiner. Berlin kann gar nichts. Berlin kann noch nicht mal, dass die Busse pünktlich fahren.
Kann man nur
Berlin
sagen.
Kann nichts. Doch, kommt alle nach Berlin, dann kann ich die Bude hier teurer verkaufen, wenn wir die Flucht ergreifen.
Ja, ich würde gerne noch einmal nach Syrien blicken. Ich will Syrien ungern vergessen. Und die Taz hatte am gestrigen Gründonnerstag 5 Seiten nur zu Syrien. Und diese 5 Seiten, du hast vorhin auch den Leuten was ans Herz gelegt, es ist Ostern, man kann viel lesen, die lege ich jetzt auch allen ans Herz. Ich weiß nicht, ob man sie auch online so findet wie in der Taz, weil eine Seite war ein klassischer Taz-Artikel, ein Bericht aus dem Land von einer Korrespondentin, die schon seit Wochen aus diesem Land berichtet. Und die anderen vier Seiten waren von der Organisation Adopt a Revolution. Egal, ich guck mal, ob ich es finde, dann packe ich es in die Shownotes. Ansonsten müsst ihr halt mal ein Taz-Probe-Abo abschließen oder irgendwie so.
Wieso, das ist doch alles online bei denen.
Ja, aber auch dieses Adopt a Revolution, da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Das habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, aber ich gucke nochmal. Jedenfalls sind das so 5 Seiten voller Berichte von Menschen und über Menschen, die in Syrien leben und wie es denen gerade geht und was so deren Themen sind, was sie gerade umtreibt. Und zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, dass die Menschen weiterhin besorgt sind und Angst haben, dass die ganze Sache kippen könnte. Also dass wieder Gewaltausbrüche, irgendwelche kriegerischen Handlungen, Unterdrückung bestimmter Gruppen, also dass das alles zurückkommen könnte. Aber seit Dezember, also seit der Machtübernahme des Anführers der islamistischen HTS, al-Sharaa, ist ja das Assad-Regime, da ist es ja da verjagt worden, aber es gab eben auch wieder Konflikte, zum Beispiel dieses große Massaker, von dem wir ja auch gesprochen haben, bei dem gezielt Angehörige der alevitischen Minderheit getötet wurden. Nichtsdestotrotz muss man sagen, sind alle irgendwie voller Hoffnung. Und man kann vielleicht nicht sagen, dass sie jetzt dem neuen Machthaber komplett vertrauen, aber sie geben ihm so etwas wie den Benefit of the Doubt, also er soll mal machen. Bisher hat es auch für die Menschen, die dort leben, den Anschein, dass er das Land wirklich befrieden will, also dass er sich auch wirklich darum kümmern will, demokratische Strukturen dort aufzubauen. Und demokratische Strukturen bedeuten halt Freiheit für die Menschen. Und die Freiheit, die spüren sie jetzt schon. Also seit Dezember, das kann man, glaube ich, unterm Strich festhalten, gibt es dort wieder Freiheit. Das ist ja was, was die Menschen da jahrzehntelang nicht erlebt haben. Weil bevor Bashar al-Assad regiert hat, hat sein Vater da regiert. Und die Unterdrückung dort und die Ausmaße, auch wie die beiden gegen ihre eigene Bevölkerung vorgegangen sind, das ist ja was wie, diese Diktatur hat ja eine komplette Generation einfach das ganze Leben bestimmt. Also die sind auf die Welt gekommen und es war Diktatur und die kennen es gar nicht anders oder kennen Syrien gar nicht anders. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie wahnsinnig bewegend so die ersten Bilder waren, die gezeigt haben, wie Menschen, die da Jahrzehnte in Foltergefängnissen saßen, wie die freigekommen sind, ihre Familien zum ersten Mal wieder gesehen haben, teilweise auch völlig überfordert waren mit der Freiheit, die sie plötzlich hatten. Jedenfalls wurde dann ja auch internationale Unterstützung zugesichert. Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, hat immer wieder betont, dass sie die Übergangsregierung so gut es geht unterstützen will, solange sie sich an Menschenrechte und das Völkerrecht hält. Und tatsächlich kommt in Syrien sowas wie Alltag wieder in Gang. Also klar, es ist noch viel Armut. Es gibt Regionen, da gibt es zu wenig Essen, Wasser, ein Dach über dem Kopf ist nicht für jeden da. Aber trotzdem, und das zeigen so verschiedene Statements von auf diesen Seiten von Adopt a Revolution, zum Beispiel eine junge Frau, die sagt, okay, wir lassen uns diese Freiheit jetzt nicht mehr nehmen. Also wir werden sie auch, falls dieses neue Regime sich gegen uns wendet, verteidigen. Ein anderer sagt, im Zweifel sterbe ich auch dafür, ist mir egal. Und das finde ich so wahnsinnig ermutigend, bewegend und auch eine gute Gelegenheit, weil am Ende dieser 4 Seiten ist dann ein Spendenaufruf. Also ich weiß nicht, ob die sich das da gekauft haben, ob das bezahlte Anzeige sozusagen ist oder ob die Taz das freiwillig macht. Aber ich finde es wirklich nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, man kann diese Leute unterstützen. Man kann, keine Ahnung, vielleicht guckt man mal auf sein Konto, wie viel Geld man gerade noch übrig hat, dafür sorgen, dass wirklich die Zivilgesellschaft, und ich glaube, das ist die einzige Hoffnung, die dieses Land wirklich hat, weil wenn man schaut, wie es international dasteht, dann ist Russland auf der einen Seite, möchte da gerne mitmischen, Israel, Iran, Türkei. Alle. Also ich sag mal mindestens...
Alle, die gerne Hegemon wären, ja.
Genau, mindestens 4 wirklich mächtige Staaten, die im Zweifel dort nichts Gutes im Schilde führen. Und gegen die muss sich diese zarte Pflanze Zivilgesellschaft verteidigen. Und ich glaube schon, dass dieser al-Sharaa das auch möchte, dass da wieder dieses Land existiert, in dass er geboren wurde. Ich hatte ja schon mal gesagt, er ist selber in Damaskus geboren, in einer Familie aus Ärzten, also eine eher gehobene Familie, ist dann irgendwann in den Untergrund gegangen. Aber ich würde ihm auch diesen Benefit of the Doubt geben und sagen, ich glaube, er möchte das Land wieder, in das er mal geboren wurde oder noch ein besseres vielleicht sogar, in dem es eben mehr Freiheit gibt. Also kleiner Spendenaufruf an der Stelle, wird auch verlinkt, Adopt a Revolution zu unterstützen, weil ich glaube wirklich, dass die, und das machen sie ja auch schon seit, ja, ich glaube seit 2011, ne? Also seit 14 Jahren, seit dort der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, dass sie den Kontakt immer gehalten haben zu der Zivilgesellschaft dort und jetzt auch das erste Mal seit 14 Jahren wieder vor Ort sind und versuchen dort, so gut es geht, zu unterstützen beim Wiederaufbau dieses Landes. Und damit schauen wir mit Chamjaff nach Neuseeland.
Ja, ich hätte nichts zu erzählen gehabt, genau.
Neuseeland war ja früher immer das Land, aus dem die guten Nachrichten gekommen sind. Und Herr Jacinda Ardern war so Sachen wie Klimaschutz, Antirassismus, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Gesundheit, bezahlbarer Wohnraum, aber auch gerade während der Covid-19, am Anfang der Covid-19 war es ja so das Land, wo wir uns alle hingesehen, also ich zumindest mich hingesehen habe. Die hat einfach so Themen gesetzt und Politik gemacht, die darauf abzielte, dass alle gut miteinander leben können und dass alle eine gute Zukunft haben. Das war so die Priorität. Seit 2023, seitdem sie zurückgetreten ist, ist Chris Hipkins dort Premierminister und der musste sich diese Woche mit einem Gesetzesentwurf befassen, den er selbst in einer Rede als schäbig bezeichnet hat und in dem es darum geht, den Maori in Neuseeland bestimmte Rechte wegzunehmen. Und was da genau los ist und wie das ausgeht, vielleicht ausgeht, das erzählt uns jetzt die Scham.
Ich fange mal etwas früher an, diese Woche, nämlich im Jahr 1840. Aber ich verspreche, ich komme nochmal auf das Jahr 2025 zurück. Aber 1840, da haben die Maori in Neuseeland einen sehr, sehr wichtigen Vertrag abgeschlossen. Einen Vertrag mit der britischen Krone. Den nennt man den Vertrag von Waitangi. Die Idee: Die Briten dürfen ihre Regierungen aufbauen und im Gegenzug behalten die Maori ihre Rechte, ihr Land, ihre Sprache und vor allem ihre politische Mitsprache. Das klingt sehr fair, war es aber tatsächlich gar nicht, weil was danach kam, war eine ziemliche Einbahnstraße. Es gab Landenteignungen, militärische Gewalt, politische Ausgrenzung, Sprachverbote. Und über 100 Jahre lang hat der Staat das alles durchgezogen, obwohl es diesen Vertrag von Waitangi gab. Dann kam 1975, also 135 Jahre später, kam endlich eine Art Wendepunkt. Neuseeland hat das Waitangi Tribunal eingerichtet. Das ist so ein Gremium, bei dem Maori offiziell Beschwerde einlegen konnten, wenn sie fanden, Moment mal, das hier verletzt den Vertrag von Waitangi. Dieses Tribunal gibt es heute noch und seitdem ist auch sehr, sehr viel passiert. Von Rückgaben gestohlenen Landes über Sprachrechte bis hin zu Entschädigungen. Und jetzt zum 50. Jubiläum steht genau dieses Tribunal auf der Kippe. Die aktuelle Regierung will es, Zitat, neu ausrichten und viele Maori fürchten, das ist der Anfang vom Ende. Doch was ist dieses Tribunal eigentlich und wieso ist es so wichtig? Ja, das Waitangi Tribunal war eigentlich nie eine Art Gericht, ja, im klassischen Sinne. Es kann keine Urteile sprechen, sondern es kann eigentlich nur Empfehlungen geben. Und trotzdem hat es in den letzten Jahrzehnten einen riesigen Einfluss gehabt, vor allem weil es die Geschichten und Perspektiven der Maori öffentlich gemacht hat. Es gab da ein berühmtes Beispiel von einem Lehrer aus Wellington. Er heißt oder hieß Huirangi Waikerupuru. Und in den 80ern hat seine Sprachgruppe ein bisschen Fördergeld vom Staat bekommen. Und was macht er? Er zieht damit direkt vors Tribunal, um zu sagen, hey, unsere Sprache wurde jahrzehntelang unterdrückt, das verletzt den Vertrag von Waitangi. Und er meinte damit nicht nur den Bildungsbereich, sondern gleich alle Ministerien, alle Behörden, alle Radiosender und Ämter im Land, komplett das gesamte System in Neuseeland. Der Staat hat natürlich mit einer Armada an Anwälten geantwortet. Waikerupuru hatte überhaupt gar kein Geld, aber sehr, sehr viel Überzeugung. Und auf seiner Seite waren unglaublich viele Leute, die dem Tribunal ihre Geschichten erzählt haben. Ältere Maori, die in der Schule fürs Maori sprechen, verprügelt wurden. Oder junge AktivistInnen, die ihre Sprache zurückgefordert haben. Und das Tribunal, das gab ihnen recht. 1986 kam dann der Bericht, Te Reo Maori ist ein Schatz und der Staat muss ihn schützen. Und daraufhin wurde dann Maori neben Englisch eine der offiziellen Sprachen Neuseelands. Es gab sogar auch eine Sprachkommission, es gab Maori-Radio, es gab einen richtigen kulturellen Wandel dann. Aber es ging ja nie nur um Sprache. Das Tribunal hat auch, wie gesagt, über Landraub entschieden, über Umweltfragen, Fischereirechte, das Gesundheitswesen oder sogar auch geistiges Eigentum. Immer mit dem Ziel herauszufinden, hält die Regierung sich eigentlich an das, was es 1840 versprochen hatte? Und heute, 50 Jahre nach der Gründung dieses Tribunals, ist das Gremium so aktiv wie noch nie. Denn viele Maori haben das Gefühl, dass die aktuelle Regierung ihre Rechte systematisch abräumt. Denn die Maori-Gesundheitsbehörde wurde abgeschafft. Die Sonderregelungen, die sie hatten in der Lokalpolitik, die wurden gestrichen. Und ein Gesetz, das gerade noch gescheitert ist, das ist zum Glück jetzt gescheitert, aber es gab ein Gesetz auf der Agenda, das die Grundprinzipien dieses Vertrages neu definieren sollte. Und jetzt will der zuständige Minister Shane Jones das Tribunal sozusagen ja, erneuern oder, Zitat, neu ausrichten. Shane Jones, muss man auch wissen, er gehört zur Partei NZ First. Das ist eine rechtspopulistische nationalkonservative Partei, die immer wieder mit antimaorischen und migrationskritischen Positionen auffällt. Und Jones meint eben, das Tribunal sei inzwischen, Zitat, zu juristisch, zu streitlustig geworden und solle eher wie ein nettes Forum funktionieren, wo man eben miteinander redet. Ja, also klingt erstmal harmlos, aber viele sehen darin den Versuch, eben den einzigen ernstzunehmenden Hebel für indigene Rechte zu entschärfen. Beziehungsweise eben auch komplett abzubauen. Und gerade deshalb gibt es jetzt wieder Widerstand. Juristinnen, Aktivistinnen und viele Iwi, also Stämme, sagen, das Tribunal, ja, ist nicht perfekt, aber es ist ein Ort, an dem ihre Perspektive überhaupt gehört wird. Und solange der Staat seine koloniale Vergangenheit nicht wirklich aufgearbeitet hat, braucht es genau diesen Ort. Ja, es geht also nicht nur um ein Tribunal, sondern eben um die grundsätzliche Frage eigentlich. Wie ernst meint es ein Staat oder meint es Neuseeland mit der Gleichberechtigung seiner indigenen Bevölkerung?
Kennst du diesen, das gab vor ein paar Monaten mal einen Mitschnitt, wo die Maori im Parlament einfach mal ausgerastet sind und da einen Hacker aufgeführt haben. Ja. Das fand ich sehr cool, weil, ja, fand ich cool. Ich finde das sowieso cool, dass die, also deren wie die mit ihrem kulturellen Erbe umgehen, finde ich ganz geil. Also, dass die, auch was man so, ich weiß nicht, ich habe mich dann irgendwann mal, als ich zum ersten Mal über diese Hakka gestolpert bin, also diesen Maori-Kriegsgesang eigentlich auf eine Art, was sie aber auch aufführen zu Ehren von Leuten, also auch auf Hochzeiten und sonst wie, da habe ich mich da irgendwie so reingenördet so ein bisschen. Und die machen halt auch Witze über ihr kulturelles Erbe. Das finde ich total schön, weil das, ne, also wenn jemand sein, ich sag mal, seine Prinzipien ernst nimmt, sehr ernst nimmt und sich trotzdem drüber lustig machen kann.
Ja.
Das ist ein Hinweis darauf, dass du es weder mit einem Arschloch noch mit einem Idioten zu tun hast.
Ist ja einfach keine dogmatischen Fundamentalisten dann.
Ja, das hat mir echt gut gefallen. Also da gibt es auch Comedy und ach, alles Mögliche.
Ja, aber es ist schon echt so traurig, dass auch in Neuseeland die Rechten immer stärker werden.
Ja, es ist halt überall so. Also wenn es unübersichtlich wird, gewinnt immer der so tun kann, als hätte er einen Überblick. Den er natürlich nicht hat, aber kann er so tun.
Ja.
Die Afghanen lernen das gerade.
Kommen wir zur guten Nachricht der Woche.
Das ist gut.
Ja, und zwar haben sich bei der IMO, das ist die UN-Schifffahrtsorganisation, diese Woche die Staaten auf eine globale CO2-Steuer von 100 US-Dollar pro Tonne CO2 geeinigt, um die Klimabilanz der internationalen Schifffahrt zu verbessern. Und das Ganze soll frühestens 2028 in Kraft treten, was ja auch nicht mehr ganz so lange hin ist. Und das fand ich
eine. Das ist recht schnell. Ja.
Und das fand ich eine wahnsinnig gute Nachricht, weil es betrifft einfach mal die internationale Schifffahrt. Die soll wirklich klimaneutral werden auf lange Sicht. Und ich finde, mit 100 Dollar Also das ist schon recht viel, 88 Euro, wenn man es umrechnet aktuell, pro Tonne. Ja.
Nichts mehr wert.
Ja, das hat sich verändert. Früher wären es noch fast 100 gewesen, aber egal. Ist das wirklich praktisch die erste globale Steuer? Die erste globale Steuer auf Treibhausgase überhaupt? Und das macht es auch so besonders. Und es ist wirklich, es ist ein bisschen untergegangen, aber es ist wirklich ein Konsens, den, glaube ich, auch niemand so erwartet hat. Also man geht ja eigentlich immer davon aus, wenn jetzt irgendwie bei der UN sich irgendwer trifft, die Staaten, dann gibt es immer welche, die querschießen, dann gibt es halt keinen Abkommen, keine Einigung. Und diesmal gab es sie einfach. Und sie wird sehr weitreichend sein. Also die Schifffahrt macht wohl, ich glaube, um die 3% oder sowas der globalen Emissionen aus. Das klingt wenig, ist aber verdammt viel. Ja, weil es ist im Grunde wie ein Staat, so der CO2-Ausstoß. Ja, und finde ich sehr mutmachend. Also gerade weil eben der Eindruck immer ist, UN-Institutionen können sich sowieso nicht einigen. Irgendjemand schießt immer quer und den Klimaschutz, darum kümmert sich keiner mehr. Also zumindest hier in Deutschland kümmert sich erstmal keiner mehr um Klimaschutz. In den nächsten 4 Jahren ist so meine Befürchtung. Dann ist doch ganz schön, dass wenigstens global ein bisschen was passiert.
Und ja.
Du hast keine Nachrichten mehr?
Ich habe nichts mehr zu erzählen.
Das heißt, wir kommen zu unserem Limerick der Woche. Und das Thema war gut. Also ich glaube, wir müssen immer schön derbe Themen wählen. Dann
derbe Themen.
Derbe Themen, viele Limericks in den Kommentaren auf unserer Webseite. Aber zuerst hören wir mal, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker zu. Es war ja so ein bisschen zwei Themen, Influencer oder Scheiße und Bonuspunkte für diejenigen, die beides miteinander verknüpfen.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es zeigten zwei Fliegen aus Hessen auf Instagram Fotos vom Essen. Der Shit ging viral. Mir ist das egal. Wer Scheiße will, soll Scheiße fressen.
Eieieiei. Also wirklich, ne? Tja, nehme ich Sebastian oder nehme ich Pascal?
Ich nehme Pascal, also nehme Sebastian.
Okay, nehme ich Sebastian. Die Dänen Hansen und Helbeck beschlossen, sie mussten sehr schnell weg. Kaum Zeit einzupacken und ohne viel Schnacken hinterblieben die Fässer mit Darmdreck. Ein wenig verbessert, weil das Versmaß um eine Silbe verkackt hat.
Oder du hast einfach nicht gewusst, wie du es lesen musst.
Hinterblieben ihre Fässer mit Darmdreck geht natürlich auch, ja.
Pascal sagt, zwei Influencer in Schweden, die lockten Midgarten Eden. Jedoch war Verkoten in Stilsons verboten, nun zahlen andere die Schäden.
Die Schäden.
Die Schäden. Was haben wir denn für ein schönes Thema diese Woche?
Ja,
Babys.
Jesus.
Jesus. Hätten wir hatten Jesus schon? Nee, Jesus hatten wir noch nicht. Ist ja auch erstaunlich eigentlich. Na dann Jesus.
Ja.
Ja, der, also.
Jesus.
Er hat sich seinen Limerick verdient. Kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Wall Street nur mit halber Kraft.
Dienstag.
US-Anleger bleiben vorsichtig.
Mittwoch.
Nvidia lässt die Wall Street taumeln.
Donnerstag.
Wall Street ohne klare Linie.
Freitag.
Jesus. Ich hätte jetzt noch irgendwas Despektierliches mir ausdenken können, aber irgendwas ist mir nichts Gutes eingefallen. So wie DAX.
Nagelt
DAX
sich ans Kreuz.
Kreuz genagelt oder irgendwie so. Aber irgendwie passt nicht so richtig. Also, also besser wäre zur Auferstehung. DAX steht wieder auf oder DAX aus Höhle verschwunden. DAX auf dem Weg nach Jerusalem.
Na gut. Wir haben heute keinen Faktencheck, denn es ist Feiertag.
Wie arbeiten die am Feiertag nicht? Ich finde, vielleicht hat Söder recht. Wir sollten Feiertag abschaffen. Wir sollten Feiertag abschaffen, damit der Faktencheck auch wieder arbeitet. Verdammte Leistungsträger immer, ey.
Ja.
Ich beneide euch.
Tja. Dann kommen wir doch zum Ende dieser Sendung und wie immer am Ende bedanken wir uns dafür, dass ihr uns überhaupt möglich macht. Falls ihr das noch nicht tut, dann schämt euch und werft gerne was in einen unserer Töpfe. Auf wochendämmerung.de findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr könnt ein Abo bei Apple Podcasts abschließen. Ihr könnt uns direkt Geld aufs Konto schicken. Da bleibt auch am meisten von hängen. Oder ihr werdet Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub auf Steady. Da ist der Vorteil, dass wir dann am Ende jeder Sendung auch euren Namen vorlesen. Und das kommt jetzt.
Sind's 1.
Olaf und Fiete.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpis Verlobter wieder kurz.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldeckerfahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
Das eigentliche Verbrechen ist, dass es nur illegal ist, wenn man erwischt wird. Gruß aus Trumps Trading Room.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Fleschard hat vorübergehend das Interesse verloren, macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Dem Dösewicht ist müde von der Masse an Geburtstagen im Frühjahr.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Markus tut was für die Prophezeiung Bräu.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Söder kuriert Magen-Darm-Infekt mit strenger Bratwurst- und Bierdiät aus. Das bleibt an dem hängen. Diese Durchfallnummer in Indien, das bleibt an dem hängen. Jedes Mal, wenn er Stuss redet, Söder hat wieder Durchfall. So, das wird der nie wieder los.
Das Schmieren von Politikern ist turnusmäßig durchzuführen, damit eine festgefahrene Politik immer mal wieder ins Rutschen kommt.
Moste Techi gedenkt heute am Garfreitag jener unbekannten Person, die inspiriert von den nudeligen Anhängseln unseres Monsters die erste Nudel garte und wünscht allen Piratenfamilien da draußen ein überaus nahrhaftes Pasta-Fest. Arr, es gibt noch Piraten?
Hä, das ist doch in der Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters spielen sie eine ganz wichtige Rolle, die Piraten.
Ah, okay, ich dachte, wir wären immer noch bei dieser Partei. Es ist anscheinend in meinem Kopf was nicht in Ordnung.
Ja, nee, du hast anscheinend dich noch nicht genügend mit den Pastafaris auseinandergesetzt.
Das auch, ja.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike und, einfach Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen, der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Bostlett.
Wolfgang grüßt Mila und auch Jürgen Schäfer vom Gipfel des Berges mit der wackelnden Weide, also Ottwrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Meyer,
Daniel Bruckhaus,
Martin Buchka,
Anka Carstens.
Liebe Grüße von Katan.
Liese grüßt die Katana.
Tim Christan.
Clemens Langens und Christoph Henninger. Ich bin Beziehungskitter, ich bin der Friedensrichter, ich bin Positivdenker und der Streitigkeitenschlichter.
Christoph Henninger und Clemens Langens. Und wenn sich schluchzend alles wieder versöhnt, in den Armen liegt, bin ich derjenige, der dafür den Ärger kriegt.
Conny tanzt allein, freut sich über Christoph und Clemens und darüber, dass sie letztens die Pfadfindergruppe ihres Sohns den Spielmannsschwur singen hören durfte.
Mhm. Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernocki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte zwei mir lange Dankschee.
Wenn jemand zu dir sagt, es geht nicht, dann sind das seine Grenzen, nicht deine.
Der Wind, das himmlische Kind.
Habe kürzlich erst erfahren, dass Quokkas existieren. Was? Ha. Okay. Das nächste Mal, wenn ihr eine Aufheiterung gebrauchen könnt, macht eine Bildersuche nach Quokkas.
Ja, die sehen immer nett aus. Sie sehen aus, als würden sie machen und dabei.
Und wenn sie so ein kleines Blatt in der Hand halten, dann sehen sie aus, als würden sie ein Buch lesen.
Alice de Chen.
Cristiano del Tauscho.
Es ist Blühling an der Birk, die Allergen.
Es ist Herbst auf dem Feld, die Kürben.
Es ist Osterz in den Geschäften, die Vollmilchschokoladen-Hohlkörper.
Gab ja schon wieder irgendwelche Idioten, die meinten, also früher ist es noch Osterhase und nicht Schokohase.
Dickes. Das Problem ist, diese Idioten, die haben wir früher haben wir diese Idioten einfach
ausgedacht.
Ignoriert und einfach gesagt,
ausgelacht.
Gesagt, lass den Spinner doch labern, komm, geh weg. Das ist,
ist ja auch zum Lachen, das ist so albern.
Ja, natürlich, aber es ist ja irgendwann haben ja die Journalistinnen und Journalisten dieses Landes und vielleicht sogar der ganzen Welt beschlossen, dass ausschließlich das die Realität abbildet, was in irgendwelchen Algorithmen gesteuerten Social Medias los ist. Darum wird das so groß. Ich finde auch, weißt du, wir haben ja immer diese, ja, früher, da gab es einen Dorftreppen pro Dorf, den hat man ausgelacht und dann war die sehr gut, heute treffen die sich ja alle im Internet. Nee, die Algorithmen führen die zusammen. Das Problem ist nicht, dass wir Social Media haben und sich die Dorfdeppen da treffen können. Das Problem ist, dass die Algorithmen auf die Dorfdeppen ausgerichtet sind.
Das stimmt.
Darum rege ich mich auch immer so auf, wenn irgendjemand sagt, ja, das Problem mit Social Media ist das Problem. Nein, Social Media ist nicht das Problem. Mastodon ist kein Problem. Blue Sky ist auch kein Problem. Das Problem sind die Algorithmen, die diese ganzen Schwachmaten zusammenpoolen und ihnen darüber dann eine Wirkmacht suggerieren und vor allen Dingen den Journalisten und Journalistinnen eine Wirkmacht suggerieren, die diese Leute überhaupt nicht haben.
Das war Holgers Osteransprache.
Genau, Osterrand.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Roland S.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schreit ein Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Jennifer und Norbert grüßen aus dem Linux Hotel in Essen.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Und Kati Christioni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias, komischer Buchstabe Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Katharina Höhl.
Benjamin Hupp.
Nils Israel.
Der Emmenoberisch ist ein Grabenthaler Frittentyp.
Was? Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittentaler Graben. Enough said.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Michael Jess.
Felix Johannes.
Jess heißt er wahrscheinlich, ne? Weil scharfes S. Warum haben wir das überhaupt noch? Tobias Johannes.
Also in Nachnamen wird es wahrscheinlich am längsten noch bleiben. Wenn du mal drüber nachdenkst.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Micha K.
Wenn ich mal drüber nachdenke, weiß ich ja so sehr. Kubika.
Philipp Kahn.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern? Piraten essen auch gern Gewürzgurken.
Kamikaze.
Jasmin Kieseljörnmack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Klein.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen Nulz und Zalewski.
Ah, die von der Kanzlei. Patrick König.
Markus Krause.
Der vom Schloss. Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corinna.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzky.
Oliver Kulfink.
Fabian Lange.
Janet Lechner.
Dietmar. Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Nevermind.
Der Ferdinand mit dem Kuli in der Hand.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Dispatches from the Nerdreich. The President of El Salvador and the US President met in the White House to tell the world they just do not have any power.
Celine Neubig.
Das gehört zu der Geschichte kein Rechtsstaat mehr. Frank Nitsche.
Agnes Null.
Thorsten W. Noll. Wenn ich noch öfter Agnes sage, dann kriege ich dich. Dann sagst du irgendwann auch zu Magnus Magnus.
Bernd Nossem.
Oke Oldenburg.
Es gibt Leute, die versuchen, mit der Wochendämmerung Deutsch zu lernen, Holger.
Yes? Ja, Deutsch?
Annette Och, das war schon wieder für diese Woche. Schade.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perner.
Wusstest du, dass im Italienischen die Haut Pelle heißt?
Ja.
Okay. PS.
Leder, Menschen, die Leder benutzen, also zum Beispiel an Schuhen, kriegen das mit.
Okay. PSA, habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Oh. Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Wirklichkeit, es zählt, was erreicht wird. Populismus, es reicht, was erzählt wird.
Josef Porta.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Internationalen Tag des Jonglierens aufmerksam.
Auch die AfD wäre im Übrigen nicht so fett, wenn es dieses Algorithmenproblem nicht gäbe. Wenn wir Algorithmen regulieren würden. Und Facebook könnte dann übrigens immer noch funktionieren. Sie müssten sich dann nur überlegen, wie sie Werbung anders ausspielen. Selbst so eine Rotzküche wie Twitter könnte dann immer noch, die könnten alle weiter funktionieren. Und selbst das Argument von irgendwelchen 15-jährigen Teenagerinnen, dass sie ja TikTok brauchen, weil sie ja sonst gar nicht wissen, was ihre Freunde so machen. Doch. Kriegt ihr auch raus. Ihr müsst euch halt selbst vernetzen und euch nicht darauf verlassen, dass der Algorithmus euch vernetzt.
Also früher haben wir noch stundenlang miteinander telefoniert.
Das will ich gar nicht. Vielleicht liegt es an meinem Alter, aber ich tue mich total schwer, jetzt mit Mitte 50 früher als Argument zu nehmen. Weil früher hatten wir auch einen Kaiser. Und das war
du
auch nicht das Schlechteste.
Hattest einen Kaiser?
Ja. So, wo waren wir denn jetzt?
Axel.
Sag ich das? Axel Rasmussen.
Michael Reisler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Mike Crutchburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Tobias Salin.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
Konsis Gibidibi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Was ist Toasted Cheese?
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Es wird wärmer auf den Balkonen. Die Omen! Und der Freshcuber merkt an, draußen nur Kännchen.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
färben schon mal Ostereier und freuen sich schon, dass Priscilla und Gwyneth Molesworth Kuchenlämmchen backen, denn es ostert allmählich.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenheuer.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Felix und Edna waren auf der Bauma.
Geil. Oh, geil.
Was ist die Bauma?
Baumaschinenmesse. Baggermesse.
Ah.
Baggermesser.
Das ist bestimmt toll für Kleinkinder.
Oh. Das ist voll geil. Wir sehen ja nun, was wir von Scholz Besonnenheit haben.
Luisa Weyers.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Timi Wüst.
Uwe Zieling.
Sebastian, eigentlich heißt er Stefan. Zimmermann.
Meto Barafkbak Nibino.
Da steht, er heißt Balasch.
Fuck.
Er liebt uns, steht da. Ich liebe euch. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Karfreitag, den 18. April 2025. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Und nix für ungut, ne? Kann ja nicht schaden, dachte ich. Tschüss.